Die Welt, und das, glaube ich, unterschätzen die Leute, strotzt vor Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss nicht den Anspruch haben, mit seiner ersten Gründung direkt Facebook zu gründen, weil auch Mark Zuckerberg hat nicht als erstes direkt mal Facebook in die Welt gesetzt, sondern oft sind die erfolgreichen Gründungen, bei mir jetzt About You, denen geht eine lange Periode von Krams, Krimskrams machen hervor, bis man irgendwann durch das Krimskrams machen irgendeine richtig große Sache entdeckt. Die allerwenigsten sitzen unterm Apfelbaum, dann fällt der Apfel runter und dann entdecken sie die unfassbar riesige Idee und damit werden sie Zillionäre.
Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich mehr über meinen heutigen Gast verrate, will ich euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Und das ist Dell. Dell bietet innovative IT-Technologielösungen für Verbraucher und B2B-Kunden an, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem unterstützen sie auch kleinere Unternehmen dabei, langfristig erfolgreich zu sein, indem sie Anleitungen und Tipps zur Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Locations teilen. Das ist natürlich gerade jetzt besonders wichtig. Ich selbst kenne Dell vor allem von ihren Laptops und davon ist gerade jetzt ein neuer rausgekommen, der Dell XPS 13. Ich habe mir diesen auf ihrer Website angeschaut, da gibt es auch ein super Video davon und war echt begeistert. Sowohl vom Design als auch von der Qualität her ist der Dell XPS bis ins kleinste Detail durchgedacht. Er hat einen Infinity Edge Bildschirm, eine Handauflage aus Carbonfasern und sogar diamantengeschliffene Kanten. Was ich außerdem richtig gut finde, ist das eingebaute iSafe Display. Ich selbst trage bei all den Stunden, die ich vom Laptop verbringe, immer eine Blaufilterbrille, die ich hier gar nicht bräuchte. Der Dell XPS reduziert nämlich automatisch das schädliche Blaulicht und bewahrt dabei trotzdem alle lebendigen Farben. Es ist das erste Panel, das die Lichtenergie direkt an der Quelle intelligent verwaltet und somit unsere Augen schützt. Vor allem bei Technik denke ich immer, dass es auf die Details ankommt. Und das ist bei dem Dell XPS auf jeden Fall gegeben. Wenn ihr euch selbst einmal informieren möchtet und euch das Video anschauen wollt, dann geht einfach auf dell.de/xps. Wenn ihr außerdem wie ich auch Kleinunternehmer seid, dann habt ihr von dem Dell Financial Services immer einen Zahlungsaufschub von bis zu 180 Tagen, was super praktisch sein kann. Wie ist es, eine Milliarde Dollar schwere Firma zu führen? Was ist der wichtigste Skill für junge Unternehmer? Und wie macht man schon in der Schulzeit Millionen an Umsatz? Heute war ich endlich mal wieder im Studio, anstatt eine Remote-Aufnahme zu machen und durfte mit Tarek Müller sprechen. Tarek gilt mit gerade mal 31 Jahren als einer der größten Digitalunternehmer Deutschlands. Schon als Schüler hat er Umsätze in Millionenhöhe gemacht, hat dann einmal alles verloren, trotzdem nicht aufgegeben, immer weiter gegründet und dann mit Mitte 20 das Online-Modehaus About You ins Leben gerufen. Im Gespräch erzählt Tarek mir, dass er schon als 18-Jähriger genau wusste, wie sehr ihn der Handel interessiert, aber wie doll es ihn trotzdem manchmal überrascht, dass er nun ein Unternehmen führt, was mit über 1 Milliarde Dollar bewertet ist. Wir sprechen darüber, wie es dazu kam, welche wichtigen Entscheidungen er auf dem Weg getroffen hat und was für einen Alltag ein Gründer wie er denn eigentlich hat. Außerdem wollte ich unbedingt wissen, welche Hand-on-Tipps er für junge Leute und für junge Gründer hat, ob er eher strategisch oder operativ an Sachen rangeht und wie er immer den Fokus behält. Es ist schon etwas her, dass ich den letzten Unternehmer hier zu Gast hatte und ich fand es eine super lehrreiche Folge. Ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder, der hier heute zuhört, ganz viel mitnehmen kann, dass man Lust auf das Machen von eigenen Sachen bekommt und dass Tarek auf jeden Fall auch dazu ermutigt. Wie immer bin ich gespannt, was ihr denkt, wie ihr es fandet und was euch am besten gefallen hat. Schickt mir gerne einfach alles über Instagram an Nono Konopka, teilt eine Story, was ihr gerade macht, während ihr zuhört und Tarek und ich freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
wenn jetzt der 15, 14, eigentlich egal, sagen wir einfach mal, 15-jährige Tarek so den Tarek heute sehen würde, würde dann so denken, so, okay, genau das habe ich mir vorgestellt, genau das sollte es sein.
Ich glaube, der 15-jährige Tarek hat sich über seine Zukunft genauso wenig Gedanken gemacht, wie ich sozusagen großartig über die Vergangenheit nachdenke. Insofern würde, glaube ich, der 15-jährige Tarek den heute 31-jährigen Tarek angucken und sagen, ja, ist eigentlich ganz, ganz gut ausgegangen, die ganze Nummer. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, mit 15, ja, definitiv nicht. Aber ja, ich hatte jetzt keine großartige Vorstellung von mir selbst mit 31. Aber ich wollte immer, ich glaube, ich habe mit 15, da hatte ich ja schon meinen Gewerbeschein, ich habe mit 13 angefangen, Sachen im Internet zu machen, mit 15 gemerkt, dass es so eine Art Unternehmertum sein könnte oder Selbstständigkeit. Und ich glaube, so ab dem Moment oder vielleicht sogar noch früher habe ich mir immer gesagt, ich möchte unabhängig sein, frei sein, ich möchte niemandem was schulden und das machen können, worauf ich Lust habe. So, und ich glaube, wenn ich mir mit 15 mich heute eben angucke, kann ich da an allen Punkten einen Haken setzen und ich glaube, das würde mich freuen. Das wäre, glaube ich, auch das Wichtigste für mich, wenn ich mit 15 mich eben dann mit 31 anschauen würde, ob diese drei Dinge eben in Erfüllung gegangen sind. Und insofern, glaube ich, würde ich da ein positives Fazit ziehen, ja.
Ich habe es gestern auf deiner Website, habe ich diesen Brief gesehen, den du veröffentlicht hast, den du, glaube ich, mit 18 oder 17 deine Eltern geschrieben hast.
Frische 18.
So verrückt. Also wie definiert du aufgeschrieben hast, was du willst, warum du es willst und warum es keine Schule sein soll. Habe ich zurückgedacht an den Brief, den ich meinen Eltern mit 18 geschrieben hätte, und es wäre auf jeden Fall nicht, also, es wäre nicht so klar und deutlich gewesen. Woher kommt es, dieser Interesse
am Vielleicht Unternehmertum? Vielleicht kurz sozusagen, was steht oder was war das für ein Brief? Ich habe mit frischen 18 meinen Eltern eine E-Mail geschrieben, dass ich die Schule abbrechen möchte. Deswegen weiß ich auch, dass ich frische 18 war, weil da war das möglich, rechtlich gesehen sozusagen. Und da habe ich das halt so ein bisschen erläutert und quasi, ich glaube, das Fazit dieses Briefes war eigentlich das, was ich eingangs gesagt hatte. Ich möchte immer frei sein, unabhängig sein, mir von niemandem was sagen müssen und das machen können, was ich für richtig halte. Und ich habe erkannt, dass das bedeutet, ich möchte selbstständig sein und Unternehmer sein. Und das wiederum bedeutet, die Schule bringt mir gar nichts. Weil ich brauche kein Abi, ich brauche diesen Stempel nicht. Und irgendwie lernt man jetzt in den letzten anderthalb Jahren Schule, da war ich in der 12. Klasse, also quasi anderthalb Jahre bis zum Abi. Da werde ich jetzt auch nichts Großartiges lernen, was mich halt unfassbar weiterbringt. Auf der anderen Seite hält mich das eben sehr, sehr stark auf. Und ich empfand damals mit 18 anderthalb Jahre als unfassbar, unüberbrückbar lange Zeit. Und deswegen war für mich so das klare Fazit, ich muss diese verdammte Schule abbrechen, weil in der Schule bist du in einer völligen Abhängigkeit. Du musst genau das sagen, was dir Leute sagen, und du bist halt sozusagen nicht Herr deiner eigenen Zeit. Ja. Und das war für mich quasi komplett konträr zu dem, was ich wollte, und habe das dann eben versucht, in dem Brief zu erläutern, auch gesagt, tatsächlich Handel ist die Branche, die ich mir ausgesucht habe. Handel ist meine Passion, das ist ja bis heute auch so. Tatsächlich sind viele Dinge, die ich dann in dem Brief geschrieben habe, auch bis heute einfach auch wahr und auch eingetreten.
Ja.
Und selbst wenn das alles nicht klappt, dann werde ich halt irgendwie Freelancer oder Barkeeper, aber ohne Arbeitsvertrag gar nichts. Ich möchte immer jederzeit abhauen können. Also schlimmstenfalls sozusagen mache ich halt irgendeinen Job oder Jobbe, um dann Geld wiederum wieder mir zurücklegen zu können, um mich dann wieder selbstständig zu machen. Also ich mache quasi unendlich viele Anläufe, wenn es sein muss sozusagen, damit das eben in Erfüllung geht, was ich mir vornehme, nämlich Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und Freiheit.
Hat das auch einen Family-Background? Also oder wo, man kann ja meist nur Sachen sehen, wenn man sie irgendwoher kennt. Also wenn du jetzt sozusagen nicht gewusst hättest oder herausgefunden hättest, dass es sowas wie Unternehmertum überhaupt gibt, dann kann man ja auch nicht in diese Richtung zielen. Also gab es da so einen Background, so wie so eine Vorbildfunktion oder so? Oder?
Also nicht im Familienkreis in dem Sinne. Ich komme aus so viele Mediziner und Akademikerfamilie, würde ich sagen. Aber niemand war selbstständig in meiner Familie. Insofern gab es da kein Vorbild. Es war auch nicht so, dass ich quasi gestartet bin mit der Intention, Unternehmer zu werden, sondern ich habe eigentlich mit 13 meinen Computer bekommen, angefangen Computerspiele zu daddeln, irgendwann eine Website gebraucht, dann brauchten wir einen Server und wollten wir ein bisschen Geld verdienen sozusagen, um diesen Server zu finanzieren, habe ich Werbung auf meiner Website eingebaut und damit dann halt sehr viel mehr Geld verdient, als der Server gekostet hat, und das war mit 13 mein Start eigentlich in Anführungsstrichen Unternehmertum, ohne dass ich es damals so auch bezeichnet hätte. So, und dann habe ich immer mehr Webseiten gebaut, die Werbung immer mehr optimiert, mich mit Suchmaschinenoptimierung befasst, mit 16 meinen ersten Online-Shop gebaut und eigentlich erst, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wann genau, aber gefühlt so irgendwas zwischen 15 und 17 habe ich dafür ein Wort gefunden, nämlich Unternehmertum und Selbstständigkeit. Davor war das für mich ein Hobby, schlichtweg wie Sport. Und aber so, als ich dieses Wort gefunden habe und als ich dann so mit 16, 17 auch erkannt habe, dass es auch ein Beruf, also das, was ich mag und als Hobby habe, ist ein Beruf und es geht einher mit dem, was ich will und was ich cool finde, nämlich Freiheit und machen können, was ich möchte. Ab dem Moment, und das war wahrscheinlich so mit 16, 17, war mir klar, das ist meine Berufung sozusagen.
Hm. Korrigiere mich gleich, wenn ich es in der falschen Reihenfolge oder so ähnlich mache. Aber du hast ja gerade schon gesagt, angefangen mit Ads schalten, dann hast du Shishas verkauft, ja auch in sehr großen Stil und dann, ich glaube, noch Pokerkoffer und dann, als da dann dieser kleine Crash, können wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, passiert ist. Danach haben die Beratungsunternehmen auch in diesem E-Commerce-Feld angefangen und da dann viel für Otto gearbeitet und daraus ist About You dann entstanden, oder?
Genau, sehr verkürzt, ja genau. Ich habe mit Webseiten angefangen, SEO, SEA, Suchmaschinenoptimierung quasi, dann irgendwann festgestellt, diejenigen, die auf meiner Website werben, sind überwiegend Online-Shops, mich dann damit befasst, was ist eigentlich so ein Online-Shop, was bedarf es. Meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt für Pokerkoffer, der lief sehr, sehr gut. Dann einen zweiten gebaut für orientalische Wasserpfeifen und dann folgten da nochmal 10 weitere Online-Shops, Teleskope, Modellbauautos und so weiter. Da war so ein bisschen die Strategie, immer Dinge zu verkaufen, die halt offline nicht so einfach verfügbar war. Wo geht man hin, um einen Pokerkoffer zu kaufen, ein Teleskop, eine Wasserpfeife und so weiter, die aber schon in Summe sozusagen national eine vernünftige Reichweite hatten. Hab da angefangen, wirklich im Kinderzimmer quasi Kleiderschrank ausgeräumt, im Großhandel eine Europalette gekauft von dem Geld, was ich hier mit dem Advertising verdient hatte. Pakete selbst gepackt, mit dem Fahrrad zur Post gebracht, mit 16 dann erstes Büro gehabt, mit 17 dann Lager gebaut, mit 18 Ware importiert und war Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen. Also mit 16, 17 sogar schon die erste Umsatzmillion sozusagen durchschritten, immer profitabel. Mit 18 einen kleinen Crash gehabt, wollte irgendwie eine Fabrik bauen in China, die nie gebaut wurde, bin auf einen Scam reingefallen, sehr viel Geld verloren, musste dann meine Online-Shops verkaufen und brauchte sehr, sehr dringend Geld, habe deswegen Agenturen gegründet, weil Dienstleistung etwas ist, was man quasi ohne Startkapital halt einfach starten kann und einfach nur von der eigenen Arbeitszeit abhängt. Dann sozusagen aus Versehen, eigentlich aus der Not heraus, eben eine Agentur gegründet. Net Impact hieß sie damals, hat sich dann zu einer der größten Digitalagenturen Deutschlands entwickelt. Irgendwann noch eine Unternehmensberatung gegründet, wieder neue E-Commerce-Modelle gestartet und dann schlussendlich mit 24 oder 25, weiß ich gerade gar nicht mehr, Januar 2014 About You gegründet, zusammen mit Hannes Wiese und Sebastian Betz.
Wenn, sagen wir mal, du hast vielleicht einen jüngeren Freund oder einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester oder wie auch immer. Wir sind gerade so fertig mit dem Studium, vielleicht so Mitte 20, Anfang 20.
Ich habe eine kleine Schwester, die ist gerade fertig mit dem Studium.
Okay, dann kommt sie vielleicht zu dir, passt ja gut, und sagt so, hey, Tarek, ich möchte auch früher oder später in diese Richtung gehen, Unternehmer, also Unternehmerin werden in dem Fall dann. Was redest du mir? Lieber Ratschlag finde ich immer so ein bisschen blöde, aber glaubst du, es macht mehr Sinn, Generalist zu sein oder sich auf eine Sache zu fokussieren? Weil wenn man das jetzt bei dir anschaut, ist ja sehr E-Commerce-fokust, Handel-fokust, wie du auch schon damals gesagt hast. Meinst du, es ist besser, wenn man so einen Fokus hat oder mehr so irgendwie alles probiert und dann so ein Generalist in dieser Sache ist und dann vielleicht später sich irgendwo einigt?
Also meine Schwester hat Ethnologie studiert, die hat nicht das Bedürfnis, sich selbstständig zu machen, aber ich rede ja oft auch mit Studierenden oder Schülern tatsächlich. Ja. Da habe ich zwei Gedanken zu sozusagen. Der erste vielleicht auf die Frage Generalist versus fokussiert, scheißegal, beides funktioniert. Ich war definitiv nicht fokussiert, als ich angefangen habe. Ich habe ja mit Online-Marketing angefangen, mich dann irgendwann als Skill quasi und dann die Industrie Handel entdeckt. Ja, also muss man ja auch ein bisschen unterscheiden quasi zwischen, mit welchem Skillset hat man eigentlich, dass ja eher, ja sozusagen hat man fachliches Skill oder was weiß ich, was kann man halt gut, ne? In welcher Aufgabe zeigt sich das Skill, das war bei mir dann Online-Marketing am Anfang und welche Industrie wählt man, das war dann bei mir eben Handel oder E-Commerce irgendwann, aber wir haben auch viele Sachen nebenbei gemacht, Softwareentwicklung und solche Dinge, ohne jetzt selbst programmieren zu können, aber in der Industrie unterwegs gewesen. So, das heißt, ich war, auch wenn das jetzt rückblickend sehr, sehr fokussiert klingt, irgendwie war das absolut 0% fokussiert, was ich gemacht habe. Ich habe alles Mögliche gemacht und dann haben halt gewisse Dinge funktioniert und das war eben Handel, Online-Marketing, Tech-Gedöns so. Ich glaube, es gibt keine Blaupause sozusagen für wie muss man selbst als Unternehmer sein? Ist man strukturiert? nicht strukturiert, analytisch, nicht analytisch, kreativ. Es gibt für alles erfolgreiche Beispiele, das ist schon mal völlig klar. Insofern ist niemand erstmal per se ausgeschlossen oder eingeschlossen, besonders guter Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Auf die zweite Frage, wie fängt man dann an, habe ich eigentlich den Rat quasi A, möglichst jung, weil der Vorteil von jung sein ist, man hat nichts zu verlieren, man hat keinen Lebensstandard, der besonders hoch ist in der Regel. Das heißt, man braucht auch nicht viel Geld. Anders gesagt, man kann sehr viel Geld in seine Firma investieren. Und es ist im Prinzip auch scheißegal, ob es funktioniert oder nicht. Es interessiert halt einfach schlichtweg niemanden. Man hat nicht so eine Peer-Pressure. Irgendwie, wenn man eine Konzernkarriere hinter sich hat, 50 ist und dann gründet, hat man massiv Peer-Pressure, Lebensstandard. Man muss finanziell am Start sein. Man ist sehr, sehr vielen Zwängen sozusagen ausgesetzt, die mit dem Alter halt einhergehen, Zwängen und Verpflichtungen, ja, die man halt eben nicht hat, wenn man jung ist. Das heißt, ich glaube, erstmal per se so jung wie möglich so. Und dann ist die Frage, okay, jung geht oft einher mit, ich weiß ja angeblich noch gar nichts und ich kann ja gar nichts und ich kenne mich ja mit nichts aus, also was soll ich machen, wenn ich jung bin? Und da würde ich halt immer sagen, eben bei den eigenen Interessen anfangen, ja. Die Welt, und das, glaube ich, unterschätzen die Leute, strotzt vor Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss nicht den Anspruch haben, mit seiner ersten Gründung direkt Facebook zu gründen, weil auch Mark Zuckerberg hat nicht als erstes direkt mal Facebook in die Welt gesetzt, sondern oft sind die erfolgreichen Gründungen, bei mir jetzt About You, denen geht eine lange Periode von Krimskrams machen hervor, bis man irgendwann durch das Krimskrams machen irgendeine richtig große Sache entdeckt. Die allerwenigsten sitzen unterm Apfelbaum, dann fällt der Apfel runter und dann entdecken sie die unfassbar riesige Idee und damit werden sie Zillionäre, ja. Insofern sozusagen würde ich nicht auf die perfekte Idee warten, sondern ich würde im Prinzip bei den eigenen Interessen, Bedürfnissen anfangen. Mhm. Aber am Ende des Tages, glaube ich, darf man halt sich nicht selbst immer im Weg stehen sozusagen, indem man den eigenen Anspruch an sich selbst hat, erst zu gründen, wenn man alles weiß und die perfekte Idee hat, weil das wird dazu führen, dass man garantiert nie gründet.
Wenn du dir so jetzt mal über die Sachen, über die wir schon so gesprochen haben, jetzt in den About You als Unicorn mit aufgebaut und sämtliche andere Dinge erschaffen, wenn du dir das mal so anschaust. Und was ist die Sache, auf die du am stolzesten bist?
Boah, schwer zu sagen. Da gibt es also ganz, ganz viel. Ich glaube, irgendwie am stolzesten bin ich, glaube ich, doch im Endeffekt irgendwie darauf, oder am frohesten kann man vielleicht eher sagen, ja, dass es halt doch geklappt hat, am Ende des Tages irgendwie mein Ding durchzuziehen und da bis heute irgendwie mit gut zu fahren. Viel besser, als ich das erwartet hätte, viel mehr, als ich brauche, finanziell beispielsweise. Einfach nur, indem ich immer das gemacht habe, was ich eigentlich gut finde und richtig finde. Und das, glaube ich, vielleicht auf mich persönlich irgendwie macht mich am stolzesten, weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das überrascht mich am meisten positiv, so, weil damit habe ich nicht 100% gerechnet, ehrlicherweise. Und am stolzesten ist immer schwer zu sagen, ist also ganz situativ, aber ich glaube, ich bin schon stolz darauf, was ich so aufgebaut habe im Businessbereich, irgendwie, wenn ich dann doch irgendwie wenn ich ins Büro komme und da arbeiten mittlerweile 1000 Leute bei About You allein im Headquarter, plus irgendwie Logistik, Kundenservice und so weiter. Aber wenn ich halt eben in unser Büro komme und ich sehe halt, da sind irgendwie coole Leute, sehr divers, international, ich mag die alle wirklich sehr, sehr gerne, die Leute. Und ich habe auch das Gefühl, quasi trotz signifikanter Größe, trotz signifikanten Investments, die da reingelaufen sind, trotz signifikanten Interessensgruppen, ja, Lieferanten, Shareholder, alles Mögliche, waren wir in der Lage, wirklich auch unser Ding durchzuziehen und etwas zu bauen, auf das wir, mit dem wir zufrieden sind, ja, also auch inhaltlich, was wir machen, wie wir es machen innerhalb der Industrie, wie unsere Firma läuft, wie unsere Mitarbeiter ticken, wer bei uns arbeitet, wer nicht bei uns arbeitet, was so unsere quasi kommen Werte sind innerhalb der Firma. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, glaube ich, dass wir das halt in einer gewissen Größe weiterhin durchziehen konnten. Das ist immer einfach im Kleinen. Ja, ich glaube, das finde ich ganz cool. Ja.
Hast du sowas, kennst du bestimmt hier Simon Sinek, so Circle of Why, dieses Why, How, What, mit so einem Why-Anfang. Hast du sowas für dich definiert? So ein Warum du das alles machst? Also irgendwoher muss ja immer ein Antrieb kommen. Irgendwoher muss man ja Motivation haben. Wie ist es bei dir? Wo nimmst du das her?
Habe ich mich persönlich nicht definiert, ehrlich gesagt. Also in der Firma, wenn ich Projekte angehe, schon manchmal, also auch in diesem Why, How, What-Modus, aber für mich persönlich nicht, nee. Ne? Also ich habe eher so ein, wohin will ich irgendwann kommen, Dings mal definiert, für mich sogar runtergeschrieben, auch veröffentlicht. Ich habe mal meine eigene Vision 2030 runtergeschrieben sozusagen.
Was steht da drin?
Das ist ein ganz, ganz langer Text. Kann man auf LinkedIn lesen oder Facebook, wenn man Bock hat. Ich glaube, LinkedIn ist ein bisschen einfacher zu finden. Also da steht erstmal im Prinzip ein Review. Ich habe das tatsächlich 2010 habe ich das gemacht für 2020. Ich habe 2010 meine Vision 2020 runtergeschrieben und die habe ich 2019 Weihnachten wiedergefunden, wie ich zu viel Zeit hatte, durchgelesen und war ganz positiv überrascht, dass davon wirklich alles auch eingetreten ist. Mhm. Bisschen ähnlich zu dem, was ich da in diesem Brief auch schon geschrieben hatte. Ein bisschen umfangreicher und habe dann jetzt eben Januar 2020 einmal so eine Art Rückblick gemacht auf die letzten 10 Jahre. So ein bisschen, was war cool, was war nicht cool und irgendwie auch so ein bisschen so, was war neu, zum Beispiel Medien, sozusagen Medienwahrnehmung ist halt etwas, was in diesem Jahrzehnt schon neu dazugekommen ist. Ich meine, ich hatte vorher auch schon Mitarbeiterumsatz, profitabel, bla bla bla, das war alles auch schon 2010 gegeben, aber sozusagen so eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit, dass mich Leute auf der Straße plötzlich erkennen und was weiß ich, der Spiegel mich anfragt für ein Interview und Markus Lanz fragt und was weiß ich was, ja, das ist alles irgendwie sehr, sehr neu gewesen, auch für mich neu war, plötzlich sozusagen zu so Veranstaltungen eingeladen zu werden, wo, weiß nicht, unser Finanzminister ist und halt der so die Elite rumhängt quasi, so die politische und Wirtschaftselite rumhängt und ich halt reinkomme und Olaf Scholz sagt, hallo Herr Müller, ja, also er mich kennt so, ja, und was weiß ich, irgendwelche kranken, krassen Vorstände, damit kann man jetzt so krass erfolgreich, ja, sozusagen halt, ja, mich eben kennen und ansprechen sozusagen, obwohl ich da mit Dreadlocks im schwarzen T-Shirt auflaufe und mir ist eigentlich alles derbe egal ist und ich ehrlich gesagt die ganze Zeit denke, ich will gar nicht zu euch gehören, so, ja. und so ein bisschen, also da ist so ein gewisser Konflikt, der gleiche Konflikt, also einerseits dieser Konflikt sozusagen in so einer, in Anführungsstrichen, Elite zu sein, zu der ich gar nicht gehören will und andererseits auch so in gewisser Weise der Medienkonflikt zu sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Bekanntheit. Bin es aber und es ist ja auch selbstverschuldet, ja, also beide Punkte sind in Anführungsstrichen selbstverschuldet, ich könnte ja auch jedes Interview ablehnen, aber ich habe dann schon auch Bock, öffentlich zu sagen, was ich denke, ja, und dann, aber da einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, schon eine Challenge, so, und ich sage wirklich fast alles an Anfragen ab, aber manche Dinge mache ich dann doch, habe irgendwann versucht, mir selbst so eine Art Framework zu setzen, zu sagen, ich mache nur das und ich gehe nur in die Medien, die ich selbst konsumiere,
ja,
ich würde der Bild kein Interview geben, Spiegel ja, obwohl die Bild auch ständig fragt, weil ich den Spiegel lese. Ich gehe gerne in einen Podcast, weil ich selbst gerne Podcast höre und so weiter. So, und aber das ist aber ein ständiger Konflikt sozusagen, wie weit will man gehen auch. Das war so eine Abhandlung und dann auch die Abhandlung sozusagen rund um unsere Mitarbeiter oder Mitarbeitenden quasi sozusagen, wie sehr kann man ins Risiko in Anführungsstrichen gehen, für Mitarbeiter so Leute einzustellen, wo unklar ist, ob sie gut oder schlecht werden, performen, aber Leuten eben Chancen geben, weil mir wurden auch Chancen gegeben im Leben. Da bin ich sehr dankbar drüber, obwohl völlig unklar wurde, war, ob das was wird, ja. Sind Leute auch für mich ins Risiko gegangen, das weiterzugeben. Das war so die Abhandlung, sag ich mal, in Kurzform der letzten 10 Jahre und dann von nach vorne geblickt, in Kurzfassung sozusagen, was möchte ich bis 2030 erreicht haben? Ich möchte mit 2030 spätestens aus der Wirtschaft raus sein, alle meine Anteile verkaufen, möchte dann größer 50% meines bis dahin aufgebauten Vermögens investieren in gemeinnützige politische Projekte und möchte dann eben in meiner hoffentlich zweiten Lebenshälfte, wenn ich dann 80 werde, bin ich nämlich 40, 20, 30, in der zweiten Lebenshälfte sozusagen mich ausschließlich sozusagen politischen und gesellschaftlichen Themen widmen und tatsächlich sogar auch in die Politik gehen möglicherweise, ohne da jetzt eine Partei zu wollen oder sowas. Innerhalb der nächsten 10 Jahre möchte ich, solange ich eben About You noch mache, was meine letzte Gründung sein soll, möchte ich aber auch möchte ich mit About You auch einen Teil dazu beitragen, quasi Teil der Lösung zu sein in der Modeindustrie, nicht Teil des Problems, weil die Modeindustrie definitiv ein Problem ist in der Welt. Und ich glaube, da gibt es eigentlich relativ offensichtliche Lösungen für dieses Problem und ich möchte, dass wir als About You einen Teil dazu beitragen, diese Modeindustrie ein Stück weit zu verbessern. Und jetzt habe ich bestimmt noch ein paar Sachen vergessen, irgendwie, die ich da reingeschrieben habe. Ja. Aber das war, glaube ich, so grob die Abhandlung.
Kannst du gut abschalten auch so, wenn du dann, du hast immer so von 8 bis 1 arbeitest, wenn du dann nach Hause kommst, einfach so, bist du dann so fertig, dass du dich einfach hinlegst und pennst?
Oder? Ja.
Und wenn du mal irgendwie dann in Urlaub bist, kannst du es dann auch gut die Arbeit so da lassen, zu Hause lassen?
Ja und nein, also erstmal ist es so, ich arbeite tatsächlich meistens von 9 bis 1, 2 Uhr morgens, aber jetzt auch nicht immer. Ja, es ist schon so, dass wenn irgendwas Cooles ansteht, dann gehe ich auch früher aus dem Büro. Also vor 19 Uhr ganz selten, weil ich immer Termine habe. aber so zwischen 19 Uhr und 1 Uhr morgens mache ich normalerweise E-Mails, To-Dos, Zahlen und so weiter. Das ist also etwas, was nicht mega zeitkritisch ist. Das kann ich im Zweifel auch mal einfach nicht machen, einen Tag. Oder am Wochenende habe ich mir mittlerweile eigentlich auch mittlerweile wenig, sag ich mal. Mhm. Zum Thema Abschalten. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, um vielleicht eine Analogie zu ziehen, die andere auch nachvollziehen können, wenn du jetzt irgendwie mega Fußballfan bist, ja, und jetzt bist du im Urlaub und jetzt wird dir gesagt, Mensch, jetzt schalt doch mal ab und guck doch nicht immer die Fußballergebnisse. Da ist ja die Frage, bist du eigentlich entspannter, wenn du die Ergebnisse gesehen hast, kurz, oder bist du entspannter, wenn du gezwungen wirst, aus Entspanntheitsgründen, Abschaltgründen, jetzt nicht mehr die Fußballergebnisse angucken zu dürfen, obwohl es dich einfach krass interessiert, ja.
Ja.
So geht's mir, ich bin eher Letzteres, ich bin nicht entspannter, wenn ich nicht auf meine Zahlen gucken kann. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, ich hatte vor 2-3 Jahren mal so eine kleine Tour gemacht in Philippinen, da sind wir mit so einem debelschiebigen Boot 3-4 Tage rumgefahren auf so verlassenen Inseln und da gab es nirgends Internet, die komplette Tour, 4 Tage lang kein Internet und wir haben so richtig schäbigen Zelten gepennt in so Inseln und dann halt irgendwas gekocht, was wir dann irgendwo gefunden haben und so. Also so maximal minimalistisch und hat keinen Internetzugriff gehabt, ja. Das fand ich schon super nice. Also ich merke dann doch, dann auf der anderen Seite irgendwie eigentlich entspannt es mich schon, wenn ich nicht reingucke, wenn ich nicht reingucken kann. Aber wenn ich reingucken kann, will ich auch reingucken in ja. Zahlen, Postfach kurz checken. Ich mache aber nicht mehr viel im Urlaub, muss ich sagen. Also so die Zeit, wo ich im Urlaub echt derbe viel arbeite, ist auch mittlerweile rum. Insofern ja, schalte ich da schon ab. Aber was aber für mich trotzdem heißt, irgendwie eine halbe Stunde, Stunde pro Tag schon mal irgendwie aufs Handy zu gucken, ein bisschen durchzudaddeln, was so ging so am Tag, ja.
Ja, ja, ja.
Gerade so Zahlen, ja, mich interessiert das halt einfach, was wir an Umsatz gemacht haben, ja. Jeden Tag, ich gucke jeden Tag, da kann noch was passieren, ja. Also kann ich auch mit 98.000 Promille nach Hause kommen, garantiert gucke ich nochmal ganz kurz, wie waren die Zahlen sozusagen von gestern, also ab 24 Uhr quasi sehe ich ja, eigentlich auch Interday gucke ich sehr oft in die Zahlen, ja. Aber einmal den abgeschlossenen Tag zu haben, das ist schon was ich mir so einfach angewöhnt habe, weil es mich einfach wirklich sehr stark interessiert. Und weil das eben auch diese Ableitungen erlaubt, zu sagen, okay, wenn du jeden Tag dir den Umsatz anguckst und du weißt ja auch auf der anderen Seite jeden Tag, was passiert ist, dann bist du viel schneller in der Lage, miteinander zu verknüpfen, wie wirkt was, ja. Und daraus dann im Prinzip eine Strategie abzuleiten und den Markt besser zu verstehen. Also es hat, glaube ich, schon auch ein bisschen Business-Hintergrund. Auf der anderen Seite schon mein klares Ziel, mit About You irgendwann abzuschließen, also persönlich rauszugehen. Und dann hoffentlich auch mal eine Phase zu haben, wo es einfach nichts gibt, was mich interessiert, wo ich reingucken könnte und dadurch ich auch einfach wirklich mein Handy einfach nicht mehr in der Hand habe. Mal vielleicht mehrere Tage nicht, obwohl ich theoretisch Internet hätte. So, das finde ich schon extrem erstrebenswert, weil ich schon merke, dass sozusagen das jetzt nicht gesund ist, was ich mache und das eigentlich auch nicht cool ist. Ich finde das auch nicht so sonderlich erstrebenswert, sozusagen so getrieben zu sein, dass du irgendwie jeden Tag irgendwie in den Kram reingucken musst. Ja, das ist eine Getriebenheit oder so. Ja, eigentlich finde ich das nicht cool, so zu sein, bin ich aber komplett.
Oft ist es ja dieses Phänomen, dass wenn man sehr lange auf jetzt ein Ziel hinarbeitet und das dann hat, also ich kenne es jetzt einfach mal so als persönliches Beispiel von der Radtour, die wir gemacht haben, als wir dann angekommen sind, war das Ziel, was sehr spezifiziert und dann haben wir es halt geschafft und dann so, okay, was jetzt? Hast du da so Respekt vor dieser Lehre, wenn dann About You da irgendwann, also wenn dann 2030 da ist und das so zack, das nächste?
Ich habe ja meine nächste Etappe schon für mich definiert, ne, die Politik. Ja. Insofern gar keine Lehre, ich habe eher Angst davor, quasi, ob ich es durchhalte, in der Zwischenzeit mal ein halbes Jahr, ein Jahr nichts zu machen und nicht im Prinzip direkt reinstürze. Das ist eher meine Angst, ja. Also ob es diese Ruhepause auch mal gibt, weil da habe ich schon wirklich massiv Bock drauf, muss ich sagen. Irgendwann mal, ich meine, ich bin jetzt über die Hälfte meines Lebens Unternehmer. Also, und seitdem ich 13 bin, und ich hatte nie diese Ruhepause, also so über einen längeren Zeitraum. Ich habe sie mal einen Tag oder eine Woche oder auch mal zwei, vielleicht auch mal drei so maximal oder vielleicht auch mal 4, 5. Ich war zum Beispiel mal 4, 5 Wochen in Amerika reisen. Da ist auch nicht sonderlich viel gemacht. Also es gibt die, aber nicht jetzt über einen Zeitraum von größer einem Monat. Und ich habe wirklich, wirklich Lust, das eigentlich mal zu haben, wirklich Zeit zu haben, wirklich keine Termine zu haben, keine irgendwie derbe überfüllte Inbox. Ich habe immer eine überfüllte Inbox. Ich bin nie Zero Inbox, das ist unmöglich. Ich habe immer einen todesvollen Kalender. Ich hetze immer von A nach B. Ich bin immer 2, 3 Minuten zu spät überall, weil der Kalender so packed ist, dass es unmöglich ist, das zu schaffen. Und ich renne überall hin, ja, also weil ich immer zu spät bin. und renne sozusagen auch meinen To-Dos hinterher. So. Und ich habe wirklich schon echt Bock, da irgendwann mal eine Phase zu haben von 6 bis 12 Monaten, wo das nicht so ist. Und dann möchte ich meiner zweiten Lebenshälfte auch nicht nochmal nicht so weit kommen lassen. Ja, also ich möchte nach About You definitiv etwas machen, wo ich mit 40 Stunden oder weniger komfortabel auskomme. Und das all das sozusagen, ich möchte mich auch über das nicht beschweren, weil ich halt das absolut in der Hand habe. Und das ist wieder das, wo ich sagen würde, okay, dann kann ich damit fertig werden, weil ich es in der Hand habe. Ich könnte es morgen ändern. Ich will es aber nicht ändern, weil ich möchte, dass wir noch, ich möchte das jetzt durchziehen so mit About You. Und damit einher geht eben quasi extrem hohe Workload, diese Getriebenheit. Aber ich werde, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es schaffe, das nicht zulassen, dass es so weit kommt im Prinzip, wenn dieses Kapitel Wirtschaft für mich erstmal abgeschlossen ist.
Mhm. Mhm. Bist du dir deiner Zeit dann sehr bewusst? Also diese so dieses sehr Getriebene, dieses von Termin zu Termin. Also wir haben ja alle 24 Stunden am Tag, aber jeder investiert sie halt anders. Also bist du dir immer sehr bewusst so von wegen, ah, okay, jetzt da 60 Minuten, da 45 Minuten.
Ja, voll. Also ich optimiere meine Woche schon durch. Erstmal muss ich sagen, das ist am Wochenende, alles, was ich gerade gesagt habe, gilt für die Woche und gilt nicht für die Wochenenden und gilt auch nicht für die Feiertage und auch nicht für Urlaube. Im Urlaub, Feiertag, Wochenende bin ich der größte Schlurfi, den man sich vorstellen kann, ja. Deswegen sozusagen mittlerweile durch die Medien weiß natürlich jeder in meinem Umfeld, dass ich irgendwie Unternehmer bin und erfolgreich. Ich schwöre dir, wenn es die Medien nicht gäbe oder auch bevor ich medial war, alle meine Freunde haben gesagt, das ist der mega vercheckteste, faulste Mensch, den man sich auf Erden vorstellen kann, ja, weil ich wirklich sozusagen da sehr, sehr paradox bin quasi, also sehr unterschiedlich sozusagen im Privaten, ja, und auch am Samstag, ich stelle mir garantiert keinen Wecker am Samstag und ich mache garantiert gar nichts auf Termin oder gar nichts, also bin null getrieben am Wochenende, aber sehr getrieben unter der Woche und die Frage war ja, bewusste Zeit oder nicht, unter der Woche versuche ich wirklich jede Minute zu optimieren, ja, und ist auch jede Minute optimiert. Und mittlerweile habe ich natürlich auch einen Apparat um mich rum, der mir hilft, meine Minuten zu optimieren, ja, der mir Dinge vorbereitet, zuarbeitet, meine Termine managt. Sogar meine ganzen privaten Dinge werden gemanagt, sozusagen, meine Beteiligung. Ich habe keinen Namen an meinem Briefkasten. Das war auch eins der geilsten, muss ich ganz ehrlich sagen, eins der geilsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war, mir jemanden zu holen, der ich komplett vertraue, die hat Kontozugriff bei mir, Privatkontozugriff und meine gesamte Post geht an die mit einem Nachsendeauftrag. Ich habe keinen Namen an meinem Briefkasten, nichts kommt bei mir an, ich muss nie wieder Briefkasten öffnen, weil das für mich sozusagen dann eben dieser Gegenpol ist, auch quasi zu sagen, ich bin im Business halt super durchgetaktet und ich möchte im Privaten wieder Grüße, Träumer durchs Leben gehen dürfen. Und das habe ich mir erfüllt sozusagen, indem ich nicht mal mehr meine Vattenfallrechnung irgendwie angucken muss und das völlig von mir gelöst ist und ich da einfach gar keinen Bock mehr drauf habe. Und das finde ich eigentlich ganz geil, sozusagen eben auch die Möglichkeit zu haben, ja, sich sowas zu erlauben, ja, und auch sowas leisten zu können. Das ist krass First World, das weiß ich. Aber es ist für mich eigentlich ein mega geiler Weg, eben auch diese Extremen zu haben, eben im Privaten und Business sozusagen, ja. Und das Private sozusagen, da träume ich dann vor mich hin und dieser Spiegelartikel, zu dem du referenziert hattest, der geht überhaupt nicht um Wirtschaft oder Wirtschaft schon, aber nicht über About You. Da habe ich einen Artikel gegeben über die junge Generation, ja, und Eheschere arm reich und Perspektiven ja, nein und irgendwie sozusagen soziale Marktwirtschaft, wo stehen wir da eigentlich, ne? Also sehr so eher gesellschaftlich-politische Themen. So, das sind dann Sachen, das mag ich irgendwie, so ein bisschen in Gedanken zu träumen über andere Dinge als jetzt irgendwie Business und Marketing und Social Media und Influencer und so. Macht mir mega Spaß, mache ich unter der Woche und am Wochenende bin ich ein ziemlicher Träumer, würde ich sagen.
Mega geil, dass du das so kannst. Richtig, finde ich richtig gut.
Ich kann auch echt in so einer Bahnfahrt, ne, wenn ich halt am Wochenende Bahn fahre, irgendwo hin, da habe ich ja auch dann nicht, da gucke ich auch 4 Stunden lang aus dem Fenster und träume vor mich her. Ja. Ich bin so ein richtiger Tagträumer. Ich war früher auch richtig krasser Tagträumer.
Ich finde das auch richtig geil.
Ich finde das mega geil, auch am Urlaub oder so, mich irgendwo hinzuflezen und so einfach derbe so zu dösen. Ich kann auch 24 Stunden lang schlafen oder so dösen, ja. Und ich mag das mega gerne. Und dann das bringt mich dann auch ein bisschen auf andere Gedanken. So.
Wenn du dann diese 6 bis 12 Monate Free Time hinkriegst, ich hoffe, ich werde es verfolgen. Und was hast du, sowas wie Sachen, zu denen du einfach noch nicht gekommen bist, die du gerne mal machen möchtest, so Bucketlist-mäßig?
Ja und nein. Also irgendwie so, also meine Vorstellung von diesen 6 bis 12 Monaten ist wirklich irgendwie zu überlegen, wo fliege ich hin, dann dahin zu fliegen. dann da anzukommen und mir dann vor Ort zu überlegen, was mache ich jetzt hier und dann halt das zu machen, worauf ich Bock habe und das ist, glaube ich, so ein Mittelding wird aus so schon luxuriöses Reisen und halt so richtig basic Backpacking, Hostel, irgendwie dirty shit so. Also so irgendwie so 50-50 quasi und dann jeden Tag zu überlegen, habe ich jetzt Bock irgendwie in so einen 6er Dormroom zu gehen oder habe ich halt einfach Bock in so einem chilligen Hotel zu pennen oder in der Villa oder mir ein Boot zu holen oder was weiß ich was. Und dann wirklich einfach quasi jeden Tag zu gucken, was mache ich morgen. Das mache ich auch jetzt schon oft in Urlauben, also wenn wir dann irgendwie mit Leuten irgendwie unterwegs sind oder so, ich mag das auch mega gerne irgendwie, keine Ahnung, ja, also wirklich kein Hotel zu buchen. Also die erste Nacht ja und danach nicht mehr.
Ja.
Ja, und dann da anzukommen, einfach mal so die Sachlage zu checken, zu gucken, irgendwelche Leute zu treffen, die einem sagen, boah, das ist mega geil. Und so, alles klar, von morgen hin. Ja. So, ich finde das halt mega geil und das würde ich halt gerne einfach irgendwie 6 bis 12 Monate machen. Und halt, ja, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und dann wird bestimmt dann auch oft, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich so jemand bin, der dann auch oft auf Dingen dann sozusagen hängen bleibt, wie, keine Ahnung, ich bin irgendwo und dann sehe ich so, oh geil, irgendwie, die tauchen hier alle und dann mache ich einen Tauchkurs und bleib da 3 Wochen oder, weißt du, ich hatte einmal, auch als wir so eine Roundtour gemacht haben in Thailand, ist auch schon Ewigkeiten her und dann sind wir auch auf irgendeiner Insel angekommen und dann war da halt einfach so eine ganz, war da, um 17 Uhr haben da so coole Leute Beachvolleyball gespielt. Und dann haben wir jeden Tag um 17 Uhr Beachvolleyball gespielt und waren wir so, ey, lass hier bleiben, ist mega geil. Die sind so cool und wir spielen jeden Tag um 17 Uhr Beachvolleyball. So, also sowas finde ich halt einfach mega nice, ja. Dann einfach so hängen zu bleiben an irgendwelchen Orten, irgendwie wegen so random Gründen wie jeden Tag Beachvolleyball zocken oder so, ne. Das finde ich einfach mega geil. Und ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge, wo ich dann, die ich dann auch machen möchte oder dann mir Orte in den Sinn kommen, auf die ich Bock habe oder Sachen wie Kitesurfen oder so, auf die ich Bock hätte zu lernen oder so. Und dann, wenn ich aber merke, ich habe doch keinen Bock mehr drauf, dann aber auch wieder sofort abzubrechen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja.
Ja. Hast du Angst vorm Älterwerden?
Mhm. Überhaupt nicht. Also ich habe sowohl mittlerweile, und das hat mich sehr entspannt, ich war letzt irgendwann mal im Flugzeug und dann ist da tatsächlich so die Turbine abgekackt. Ich weiß es nicht, richtig krank. Ich saß im Flugzeug auf jeden Fall und auf einmal so hast du jetzt so ein durchgehendes Geräusch so, und dann nochmal so, und dann so, und dann siehst du das Flugzeug so, ich so, what the fuck, ne? Und ich muss sagen, ich war entspannt, weil ich in dem Moment, und das habe ich natürlich vorher auch schon reflektiert, also ich habe natürlich keinen Bock zu sterben, ja, das ist, niemand hat darauf Bock. Aber ich muss sagen, wenn ich heute sterbe und irgendwie, was weiß ich, wohin man dann kommt und so und dann welche fragt, so, hast du ein gutes Leben? Ja, Mann, ich hatte ein richtig gutes Leben, ja. Ich habe Scheiße erlebt, geile Sachen erlebt, aber in Summe mega zufrieden. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe überhaupt keine Angst vorm Älterwerden, weil ich echt das Gefühl hatte, es war auch jedes Jahr eigentlich geiler als das Alte, was wahrscheinlich auch mal daran liegt, dass ich mich ans Alte nicht mehr so richtig erinnern kann. Und es wurde eigentlich immer geiler. Und ich habe da, glaube ich, ich habe keine Angst davor, dass das nicht in der Zukunft auch noch so ist. Und ich finde mega viele Dinge super attraktiv, die mit dem Alter einhergehen, wie eine Entspanntheit, so ein bisschen auch dieses sozusagen, dieses sozusagen wie mit 18, wo ich sagte, irgendwie 1,5 Jahre kommen mir vor wie eine Ewigkeit. Mittlerweile kommen mir 1,5 Jahre nicht mehr vor wie eine Ewigkeit, aber 10 Jahre kommen mir noch vor wie eine Ewigkeit. Und ich mag es, glaube ich, dass mit dem Alter sich die Perspektive zur Zeit ändert. Nicht immer alles morgen fertig sein muss, wie ich heute natürlich drauf bin. Derbe entspannt zu sein. Ich habe Bock auf Family irgendwann. Mit in so einem derbe chilligen Haus am See irgendwo mit so einem Krückstock zu sitzen und so 0,1 km/h zu gehen und irgendwelche Kinder und Enkel um mich herum zu haben und derbe einfach nur mega entspannt zu sein und so ein bisschen so mit allem abgehen zu sagen, so ey, ich habe alles erreicht, mein Leben, mir ist jetzt alles egal, alles was jetzt kommt ist Bonus, ja. Und wenn du, glaube ich, diese Einstellung sozusagen, die kannst du nur im Alter haben.
Ja.
Und da habe ich Bock drauf. Und ich bin mir auch, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich diese Einstellung haben werde und auch heute eigentlich schon habe, zu empfinden, dass alles, was jetzt kommt, Bonus ist, weil ich quasi eigentlich so viele Dinge von denen, auf die ich Bock hatte, halt eigentlich einfach schon erreicht habe. Ne? Und trotzdem bin ich aber noch nicht so entspannt, aber jedes Jahr ein bisschen entspannter und ein bisschen altersmilder sozusagen zu mir selbst. Ja, und da habe ich sau Bock drauf.
Hast du, wenn, hast du so einen Ratschlag, den du vor Augen hast, den du irgendwann mal gekriegt hast, der dir extrem weitergeholfen hat? Oder den du vielleicht einfach im Kopf hast, egal ob er dir geholfen hat oder nicht, jetzt extrem?
Also eine Sache, die mir mein Papa, glaube ich, mal gesagt hat, so, dass wir, weiß nicht, haben wir irgendwie Tagesschau geguckt und da ging es irgendwie so um Steuerhinterziehung oder so. Da hat er gesagt, ey, mach das nicht. Das ist ganze Betrügerei und so. Das bringt nichts. Das belastet deinen Kopf so viel mehr, als es dir bringt. Und ich glaube, das ist zumindest etwas, was ich, glaube ich, für mich schon vereinnahmt habe. Ich bin jemand, wir haben zum Beispiel in der Firma, wir haben mal irgendwann unsere Unternehmenskultur runtergeschrieben, da steht zum Beispiel drin, no hidden agenda. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe da einfach gar keinen Bock drauf, jemandem nicht sagen zu können, was eigentlich sozusagen meine Agenda mit der Person ist oder irgendwas oder zu betrügen oder Steuerhinterziehung zu machen oder meine Steuern zu optimieren und mir dann immer merken zu müssen, ich darf nicht sagen, dass ich in Panama ein Konto habe oder irgendwas, ja, also so Sachen, die so ein bisschen hingemauschelt sind, ja, mache ich einfach nicht. Und das mache ich einfach nicht, weil ich da einfach unfassbar viel zu faul für bin, mir diese ganze Scheiße merken zu müssen dann, die man sich halt merken muss, ja, auch gleich mit Lügen. Da bin ich einfach viel zu faul für, glaube ich, ja. Und das sozusagen, oder nicht zu faul, aber ich glaube, da stimme ich dann meinem Papa zu, der irgendwann halt gesagt hat, das lohnt sich einfach nicht. Die Belastung, die du im Kopf hast, die ist, wiegt immer schwerer als den Vorteil dessen, was du durch diese Mauschelei sozusagen erzielst. Und da bin ich auch fest von überzeugt. Ansonsten gibt es eine Million Tipps, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt auch niemand, der mit so einer 20-Punkte-Tipp-Liste rumläuft, die ja irgendwie immer im Kopf hat, so.
Wenn Zeit und Geld gar keine Rolle spielen würden, also gar keine Rolle, angenommen, es wäre einfach irrelevant, würde es nicht geben, was würdest du dann machen?
Ja, genau dasselbe wie jetzt wahrscheinlich, ja. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
Geil. Das ist auf jeden Fall immer eine gute
also
Antwort.
Also Geld war nie meine Motivation. Mhm. Geld ist allerdings, trotzdem spielt Geld eine ganz, ganz wichtige Rolle, ja, in meinem Leben, weil Geld am Ende des Tages, wenn du dich in dieser Sportdisziplin Unternehmertum, Wirtschaft befindest, ist sozusagen Geld, Umsatz, Profit, Unternehmenswert nun mal sozusagen dein Maßstab für wie gut bist du, wie trainiert bist du. Ja, das ist wie so ein 100-Meter-Läufer, eben die Goldmedaille oder halt die Zeit. Ja, so. Und das ist sozusagen nun mal die Währung für Erfolg. Sind Sport, sind es Medaillen, in der Wirtschaft ist es Umsatz, Marktanteil, Profit, Firmenwert. So, wenn ist das etwas, was mich beschäftigt. Und Geld ist etwas, was ich schon zu schätzen gelernt habe in der Phase, wo ich mit 18 da eben diese Firma da, also diese Fabrik da irgendwie, wo ich gescammt wurde und halt echt verschuldet war. Und also bis 18 habe ich nie einen Euro aus meiner Firma genommen, von meinem Taschengeld gelebt und hatte zwar ein Büro, habe da auch mal gepennt, aber bin immer zum Duschen und Essen nach Hause gegangen, wirklich zero Geld ausgegeben. Und dann sozusagen, bis ich 22, 23 war, wo ich war mit 18 verschuldet dann durch diese Scheiße, bin dann relativ schnell aus den Schulden wieder rausgekommen, die abbezahlt, aber trotzdem hatte ich sehr viel Angst sozusagen, dass das wieder passieren könnte und habe deswegen immer mein ganzes Geld in der Firma gelassen. Insofern habe ich so bis 23, 24, 25 habe ich wahrscheinlich von, weiß ich nicht, lass mich lügen, vielleicht 150 Euro im Monat gelebt, ja, weil ich im Büro gepennt habe auch, weil ich nicht mal das Geld für eine Wohnung aufbringen wollte oder waren vielleicht mal in WGs irgendwann, ich weiß es auch gar nicht mehr so ganz genau, wahrscheinlich war ich auch zwischendurch mal in WGs, aber sehr, sehr, sehr sparsam gelebt, nichts gekauft, gar nichts an materiellen Dingen und halt das Nötigste sozusagen gekauft an Lebensmitteln und habe halt gemerkt sozusagen, wenn man sagt, Freiheit, Unabhängigkeit ist mir wichtig, dann spielt Geld eine sehr große Rolle. Weil wenn du kein Geld hast, also so im Sinne von wirklich gar kein Geld, dann zwingt dich diese Situation in eine Abhängigkeit und in eine Unfreiheit, weil du plötzlich gezwungen bist, Dinge zu machen, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast, weil du Geld brauchst in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen sozusagen war für mich das eine Riesenerleichterung, als ich irgendwann mit, weiß ich nicht, vielleicht so 26, 27, hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich habe jetzt so viel Geld, dass ich mir darüber nie wieder Gedanken machen muss. Und dass diese Gefahr, ja, dass so quasi das, was ich eigentlich will, frei und unabhängig sein, in Gefahr gerät wegen Geld, so die existiert nicht mehr oder nicht mehr, die ist nicht mehr imminent, zumindest ja sehr unwahrscheinlich jetzt, ne? Und da haben wir 2018 auch noch einen Investor an Bord genommen, da wurde unsere Firma damit über 1 Milliarde bewertet und da habe ich ein paar Anteile auch verkauft und seitdem ist es definitiv so, dass diese Gefahr eigentlich nicht mehr existiert. Insofern war für mich Geld schon, bis ich 28 war, ein Treiber, aber ein Treiber eigentlich in dem Sinne, dass ich sagte, ich muss irgendwie es schaffen, meine Firma abzusichern, das ist das Wichtigste, weil ich konnte in der Zeit zum Beispiel auch Gehälter nicht mehr pünktlich bezahlen, ich möchte das nie wieder erleben, dass ich Gehälter nicht mehr pünktlich bezahlen kann, weil davon abgesehen, dass ich mir nie ein Gehalt bezahlen konnte. Und wenn ich das geschafft habe, möchte ich dann Geld über die Brandmauer bringen, mich privat absichern, dass ich dann privat sozusagen nie wieder im Prinzip in dieses Risiko geraten kann. Und dann habe ich es eigentlich geschafft. So, weil dann, und dann sagte ich sozusagen, alles, was dann kommt, ist Bonus. Weil dann ist wirklich 100% nichts mehr von Geld getrieben, was ich tue. Und das ist, kann ich heute wirklich stolz sagen. Nichts von dem, was ich tue, ist durch Geld getrieben, weil ich das Geld nicht brauche. Ich brauche nicht mehr Geld privat, als ich heute habe. Werde ich auch nie brauchen. Ich kann auch mit dem Geld, was ich heute habe, schon theoretisch meine politischen Ambitionen umsetzen. Ich müsste nie Geld von jemandem annehmen. Auch das ist mir wichtig sozusagen. Ich wollte immer in der Wirtschaft so viel Geld verdienen,
dass ich dann politisch aktiv werden kann, ohne auf ein Gehalt angewiesen zu sein. Weil ich möchte nicht irgendwelchen Leute anbetteln, dass sie mir Geld geben für meine Partei oder spenden oder so, weil die tun das auch immer mit dem Hintergrund. Niemand gibt dir Geld einfach nur so. Ja. Mhm. Und ich möchte nicht, dass quasi auch da wieder meine politische und gesellschaftliche Arbeit ist getrieben von, dass ich da Leuten was schulde, sozusagen, sei es ein Gefallen oder sei es nur so ein impliziter Gefallen. Die haben den vielleicht gar nicht geäußert, aber ich weiß, da hat mir jetzt jemand irgendwie 500.000 Euro gegeben als Parteispende oder Vereinsspende oder whatever, ja. Und irgendwie hast du das immer im Hinterkopf, ja. Und das ist für mich auch mega wichtig gewesen, eben dann so viel Geld zu verdienen, dass ich das quasi den Rest meines Lebens machen kann und von meinem Vermögen leben kann, sozusagen. Und nicht sozusagen auch dem Vorwurf von irgendwie Lobbying oder irgendwas ausgesetzt bin und das auch für mich selbst nicht verspüre. Und insofern war für mich Geld immer schon eine sehr große Motivation, aber nicht, um es dann auszugeben, sondern um es zu haben, um nie wieder ins Risiko einer Abhängigkeit zu geraten.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Wenn du dir hast, für dich selbst arbeitest du auch mit Zielen oder nur im Businessbereich?
Ja, also das sind diese Vision 2030, ja. Würde ich schon sagen. Ja, das sind schon klare persönliche Ziele. Die haben jetzt außer diesen letzten Punkt mit About You irgendwie ein bisschen Mode cooler machen, sind das ja rein persönliche von About You und meinen anderen Filmen unabhängige Ziele. Ja.
Hast du irgendwelche so, also wie soll man, also wenn du dir überlegst, wie du heute in einem Jahr, möchtest du dich irgendwo in irgendeine Richtung verändern, möchtest du irgendwas Neues lernen, irgendwas Neues vielleicht dir auch abgewöhnen, wie auch immer, gibt ja immer so zwei Richtungen, entweder man will ja vielleicht eine neue Gewohnheit jetzt irgendwie etablieren, irgendwie eine alte verlieren.
Nee, da sind wir wieder so bei dem Punkt, das ist für mich dann so die private Ebene, da nehme ich mir sowas gar nicht erst vor, also ich habe sozusagen persönliche, berufliche oder Karriere in Anführungsstrichen Ziele, ja, mhm. Die wiederum aber gelöst sind von About You eben auch in Teilen, wo About You natürlich eine Rolle spielt, im Privaten, ich rauche, nicht viel. Ich hoffe, das wird auch nie viel werden. Ich rauche am Tag vielleicht 2-3 Zigaretten. So, damit fühle ich mich wohl. Ich habe mir noch nie gesagt, hör auf. Ich glaube, ich werde irgendwann aufhören. Ich habe früher auch gekifft. Ich habe einfach irgendwann nicht mehr gekifft. So, einfach irgendwann, ohne es mir vorzunehmen. Ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr und ich bin mir sicher, dieser Punkt wird irgendwann kommen mit dem Rauchen. Aber ich möchte mir das nicht vornehmen. Ja, das Einzige, wo ich halt glaube, dass es halt einfach krass Sinn macht und was ich mir schon in gewisser Weise vorgenommen habe, was ich jetzt aber mittlerweile eben einfach in meinen Wochenplan eingebaut habe, ist Sport. Weil ich schon merke, wenn ich nicht Sport mache, verdarbt mein Körper und das nervt mich ja, super schnell aus der Puste zu sein, keinen Bus mehr vernünftig hinterherrennen zu können und auch wenn ich dann hier Beachvolleyball spiele, irgendwie nicht gut zu sein. Ja, ich mag es, ich bin nach wie vor, glaube ich, ein Sportler im Herzen. Ja, ich habe früher auch Basketball gespielt auf hohem Niveau. Und für mich ist dieses ganze Wirtschaftsding auch Sport. Ich bin, glaube ich, nach wie vor im Herzen so eine Art Sportler und habe dann gemerkt, dass eben eine lange Periode keinen Sport zu machen, weil ich es in meinen Tag nicht reinbekommen habe und am Wochenende wirklich das Letzte, worauf ich Bock habe, ist Sport. So habe ich es jetzt einfach quasi zu Teil meines Tagesablaufs gemacht und in meinen Kalender eingebaut und meiner Kollegin, die so ein bisschen meinen Termin managt, gesagt, dieser Slot muss verteidigt werden. Ja, weil wenn der Slot nicht existiert, mache ich es nicht. Und das ist vielleicht so ein bisschen was Privates, was ich dann eben in meine berufliche, so in meinen beruflichen Alltag eben eingebaut habe. Ansonsten habe ich jetzt keine irgendwie krassen, so privaten Pläne. Außer jetzt halt natürlich irgendwie so eine Vorstellung davon, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Das ist dieses besagte Haus am See als Greis irgendwie, der hoffentlich keine krassen, so körperlichen Beschwerden hat, also keine körperlichen Einschränkungen sozusagen. Das wäre natürlich sehr cool, wenn das klappt. Irgendwie mit Däbe 800 Millionen Kindern da möglichst, ja, irgendwie da mega abzuchillen und da ein gutes Leben zu haben. Ja, das ist so eine private Vorstellung, aber nichts jetzt irgendwie, ich habe jetzt keine so Sachen, wo ich sage, 2020 wird das Jahr, wo ich irgendwie jeden Tag ein Buch lese oder was weiß ich was mache, ja. Oder mit Rauch aufhöre oder was weiß ich was. Ich habe so gewisse Dinge sozusagen, die mir im Privaten schon wichtig sind. Zum Beispiel habe ich noch nie Drogen genommen, außer Gras, will ich auch nicht als Droge zählen jetzt. Aber auch das ist sozusagen, glaube ich, ich habe gar nicht so den Stress damit, wenn Leute Drogen nehmen, ehrlich gesagt. Mir ist das eigentlich total egal, was die Leute machen. Aber auch da sozusagen ist für mich so, ich sehe das Risiko der Abhängigkeit. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das ist so ein Ding, so, da bin ich in gewisser Weise stolz drauf, dass ich das geschafft habe, in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas nicht mehr angefasst, nicht mehr probiert zu haben, außer halt Gras und Alkohol. Aber auch da wiederum, ich trinke keinen Alkohol zum Essen, so im Alltag. Ich bin eben so ein ganz oder gar nicht Trinker. Sozusagen da sozusagen aus auch im Privaten zu schaffen, quasi den Verführungen des Lebens, ja, Drogen, ja, Alkohol ist ja auch eine Droge, so weit zu widerstehen, dass ich das Gefühl habe, ich bin in keiner Abhängigkeit. Ich bin zum Beispiel auch nicht abhängig von Rauchen. Manchmal rauche ich im Urlaub 2 Wochen gar nicht oder so. Ja. Und daran merke ich, ich bin nicht körperlich abhängig, ich mache das, bin so ein bisschen Genussraucher, aber ich drehe auch Tabak und so.
So, das ist, glaube ich, etwas, was mir im Privaten dann irgendwie super wichtig ist. Das ist aber nichts, was ich mir dann jedes Jahr neu vornehme, sondern so Dinge, wo ich einfach hoffe, dass sie dann auch so bleiben, wo ich aber mittlerweile das Gefühl habe, wenn du mit 31 irgendwie es geschafft hast, dich dem Ganzen so zu entziehen und keine Abhängigkeiten aufzubauen von Alkohol, Drogen oder Gras oder irgendwas, so dann bist du, glaube ich, auch hoffentlich über den Berg, hoffe ich jetzt mal, ja.
Wie schaffst du das, dich zu fokussieren? Also ich meine, wir sind ja, leben ja in so einer krassen Abhängigkeitsgesellschaft. Ich meine, du als Marketer weißt es ja am besten, dass wir, also es ist ja der Zweck von Marketing, Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was du in die Welt setzt. Wie schaffst du das, den Fokus zu bewahren, wenn du jetzt an so einer Aufgabe arbeitest?
Also ich muss, ich bin nicht so ein doll fokussierter Typ. Ich habe richtig Probleme, mich abends hinzusetzen, mehrere Stunden meine E-Mails zu machen und nicht permanent alle 3 Minuten aufs Handy zu gucken zum Beispiel. Ich bin so ein richtiger typischer Gen Y, irgendwie Goldfisch-Aufmerksamkeitstyp, so irgendwie immer so ein bisschen mal hier, mal da, so ein bisschen, aber nicht so richtig irgendwie. Und da muss ich mich schon disziplinieren, das dann auch einfach durchzuziehen. Und Fokus, ja. Am Ende habe ich irgendwann, glaube ich, die Erkenntnis, jetzt mal im Business sozusagen, hat sich bei mir die Erkenntnis eingesetzt, dass es besser ist, etwas sehr, sehr gut zu machen, als ganz viele Dinge so halb gut. Und dass, wenn man etwas sehr, sehr gut machen will, ist es immer so, dass man ist immer in Konkurrenz mit anderen, die da Vollgas geben, und das funktioniert nicht halbtags. Und deswegen war für mich irgendwann die Erkenntnis, ich mache immer quasi eine Sache und die sehr, sehr gut, und ich mache immer ein kleines bisschen was nebenbei, aber wirklich mit sehr wenig Aufwand. Also ich habe viele Firmen noch nebenbei, stecke ich wirklich fast keinen Aufwand rein in die Investitionen, die ich getätigt habe. In meine alten Firmen, die laufen alle, und wenn sie nicht laufen, dann laufen sie halt nicht, aber ich werde da nicht großartig eingreifen. Ich habe im Privaten kleine Projekte, ich habe so eine kleine NGO gegründet, die so im Bereich Kunst, Kultur, Gemeinschaft aktiv ist. Da stecke ich auch nicht viel Zeit rein, weil da Leute draus sitzen, die ich echt gut finde und denen ich vertraue, die das machen. So, da stecke ich nur Geld rein sozusagen und so eine Richtung quasi. Und ja, das ist eigentlich alles aus der Erkenntnis heraus sozusagen, dass Fokus halt wichtig ist so. Und da sind auch, glaube ich, meine beiden Mitgründer einfach auch echt gut. Ich glaube, von uns dreien bin ich der defokussierteste. Und die erinnern mich dann immer, wenn ich abschweife oder auch hier sowas wie das Spiegel-Interview, das darf ich nicht so oft machen, ja, weil es sozusagen mich sehr ablenkt dann doch und irgendwann in den Tagesalltag reinrutscht, weil dann doch irgendwie alle möglichen Folgemedien halt anfragen, und das landet natürlich im About You-Postfach im Presse, in der Pressestelle, und dann rutschen plötzlich so Dinge, die eigentlich nicht ins Berufliche gehören, ins Berufliche rein und defokussieren da. Und das Gleiche gilt mit dieser NGO und so weiter. Und da merke ich dann immer, okay, wenn das passiert sozusagen, etwas, was ich am Wochenende mir erdacht habe, wie so mein Blick auf die junge Generation und die Welt, oder irgendwie, ich möchte Kulturzentren bauen in Hamburg, weil mich das nervt, dass ich am Wochenende nirgends so nicht das Gefühl habe, es gibt so Orte, wo ich so hingehen kann und immer was Geiles da ist, so, ja, das war so der Antrieb, warum ich jetzt ein Kulturzentrum in Hamburg baue. Voll egoistisch eigentlich, weil ich einfach so, weißt du, so völlig ungepeilt so denke, so, es ist jetzt 13 Uhr, das Wetter ist gut, ich möchte irgendwo hinfahren, ja. Und deswegen baue ich jetzt einen Ort, wo man einfach immer hinfahren kann, so, und das immer safe cool ist, so. Aber wichtig, ich merke halt immer, wenn diese Themen dann in meine berufliche Woche rutschen, dann ist es zu viel, ja, weil dann ist es, fängt die Defokussierung an.
Ich habe noch eine Frage. Also ich meine, ich habe mir auch, wie gesagt, ein paar Interviews durchgelesen, und man spricht ja immer oft über natürlich auch ähnliche Themen, also About You, wie auch immer, dann diesen Werdegang. Wenn du jetzt an meiner Stelle sitzen würdest, und du hättest noch eine Frage und könntest dich irgendwas fragen, wo du dir so denkst, darüber würde ich eigentlich auch gerne mal sprechen. Und das wird vielleicht einfach zu wenig gefragt, weil ich meine, jeder Mensch also hat Assoziationen mit Menschen, einfach die Geschichte, die ist sehr rund, und das sind so die Keypunkts, und die fragt man dann ab. Aber irgendwas, worüber du auch gerne nochmal sprechen würdest, was vielleicht einfach nicht oft genug oder vielleicht auch gar nicht gefragt wirst. Also wenn du dich selber eine Frage fragen könntest, hast du da
ja,
sowas?
Da gibt es nicht so die eine Frage. Ich glaube, es gibt so verschiedene Themen, über die ich halt gerne spreche. Unternehmertum, About You, Marketing, Social Media, aber eben auch so gesellschaftspolitische Themen, ja, irgendwie, was ist eigentlich das Ziel von Deutschland, ja, was ist das Ziel unserer Gesellschaft? Haben wir eigentlich eine Spaltung oder nicht? Sozusagen, wie kommt es zu dieser krassen Form von Populismus? Wie sieht das auch aus, sozusagen, so der quasi implizite Generationenvertrag, existiert der eigentlich noch in der Form und ist da fair? aber auch irgendwie so, was ist uns wichtig, wie müsste politische Arbeit funktionieren, quasi, warum optimieren wir auf Wohlstandsmehrung, die nur bei wenigen ankommt, wenn eigentlich quasi schon längst die Erkenntnis da ist, dass Wohlstand und das nicht alles ist, was die Menschen interessiert. Das ist so dieses Thema gesellschaftspolitischer Komplex. Dann finde ich ein Thema wie Diversity, Feminismus und so weiter echt interessant. Ich auch da denke, das ist irgendwie einfach ein krass interessantes Thema eigentlich, finde ich. Aber auch Business, Ambition irgendwie, ja, wir sind jetzt 14 Ländern, warum nicht noch mehr? Und was weiß ich, es gibt so ganz, ganz, ganz viele Themenfelder und auch im Privaten dann irgendwie, weiß ich nicht, Glück, kein Plan, solche Dinge. Es gibt einfach extrem viele Themenfelder, über die ich gerne rede, aber über die rede ich auch hier und da und mal im Podcast, mal nicht, mal privat. Und das ist eigentlich egal. Ich habe schon das Gefühl, ich rede über alles, was mich interessiert, oft genug. Mhm. Mal öffentlich, mal nicht öffentlich. Natürlich sind öffentlich meistens eher diese Themen Unternehmertum, About You. Aber ich habe jetzt auch nicht so das mega Bedürfnis, sozusagen mit allem immer in die Öffentlichkeit gehen zu müssen. Insofern bin ich immer eher ein Fan davon, sozusagen, dass die Leute, die Fragen stellen, haben oft das beste Gefühl für ihre eigene Community und dass sie die Fragen stellen und über eine ganz kurze Recherche über mich kann man meistens schon abfragen, was sind so die Themen, die er, über die er reden kann, so, ne, oder über die er auch redet, auch so, was weiß ich, ja, und dann halt die Fragenden eben die Fragen stellen, die für ihre Community eben relevant sind. Gestern habe ich ein Interview dem NTV gegeben, so, da hat sie viel gefragt über das Thema Ladensterben, Innenstadtsterben, Offlinehandel und so weiter. Und dachte, ja, ist cool, ja, also rede ich auch gerne, ist was, was offensichtlich die NTV-Hörer irgendwie gerne oder Zuschauer gerne hören. So, insofern, ich bin eigentlich mega entspannt, ich rede eigentlich immer lieber über das, was halt quasi die Zuhörer interessiert. Ich habe auch oft Studenten- und Schülergruppen bei mir und ich mache das nie so, dass ich dann das erzähle, was ich erzählen will, sondern ich versuche dann immer im Prinzip mir so zu gucken, wer ist das? Mal abzufragen, ja, wer seid ihr, was studiert ihr, wie alt seid ihr, was wollt ihr mal werden? So, und dann im Prinzip 3 Themen zur Auswahl zu stellen und abstimmen zu lassen. Ja, und um dann eben ein bisschen mehr darauf einzugehen, was eigentlich die hören wollen. Ja, so.
Wenn du einen Podcast machen würdest, was wären die 3 Lieblingsgäste, die du, wenn du irgendwelche 3 Menschen von dieser ganzen Welt einladen könntest, jeder würde ja sagen, wer wär's?
Ach, schwer zu sagen, weil ich echt so voll das krasse Privileg habe, dass ich irgendwie doch viele Menschen, die ich eigentlich ganz cool finde, auch echt irgendwie einfach regelmäßig treffe. Also, ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Podcast-Landschaft ist schon ganz gut abgedeckt, ne? Mit deinem Podcast, ich habe mir auch einige Sachen von dir angehört. So, das ist schon ein ganz guter Mix. So, ich glaube, ich würde das eigentlich ähnlich machen, ja, OMR genauso. Gibt andere Podcasts, die irgendwie interessante, für mich interessante Leute einladen. Ich finde es immer interessant, wenn Leute irgendwie so außergewöhnliche Dinge machen in dem, was sie tun. Das kann Sport, Schauspiel, Kunst, Kultur, Unternehmertum sein. So, und ich glaube, ich würde immer irgendwie, ich finde es immer interessant, wenn man aus diesen verschiedenen Bereichen eben Leute hört oder sieht oder trifft sozusagen, die innerhalb dieses Bereiches außergewöhnliche Dinge geschafft haben. Und das finde ich eigentlich immer spannend. So, da habe ich aber das Gefühl, das ist in der Podcast-Landschaft schon ganz gut abgedeckt. Und ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der das spannend findet, solchen Leuten zuzuhören. Und ich tue es eben auch selbst ganz gerne. Ja,
voll. Tarek, es hat mega Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch, danke.
Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.